Ich finde, es ist diesmal ein ganz besonderes Buch geworden, ein poetisches Buch, das gleichzeitig auch ein bisschen ein Arbeitsbuch ist. Ein Buch jedenfalls, das in eine ganz eigene Welt entführt, in einen Bibelwald.
Macht Elisabeth Birnbaum neugierig auf ihr neues Buch »Wege durch den Bibelwald«, erschienen im Wiener Domverlag.
Wie das Buch entstanden ist, ist sehr schnell erklärt, nachdem ich schon 4 Bücher mit dem Domverlag gemacht habe und jedes Mal die großartige Zusammenarbeit mit Barbara Kornherr und David Kassel genossen habe, wollten wir wieder ein Buch über Bibel machen. Als Bibelwerksdirektorin ist es ja meine Berufung und mein Beruf, Menschen Zugänge zur Bibel zu eröffnen. Und das versuche ich unter anderem damit, indem ich Bilder finde, die das, was Bibel ist, verdeutlichen. Eines meiner Lieblingsbilder für das, was Bibel ist, ist eben der Wald.
Stellen Sie sich vor, die Bibel wäre ein Wald, so Elisabeth Birnbaum.
Wenn Sie sie aufschlagen, finden Sie sich irgendwo in diesem Wald wieder. Vielleicht verlieren Sie sich darin, vielleicht wollen Sie nur so schnell wie möglich wieder hinaus und vielleicht sehen Sie einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht. Es verlaufen ja viele Wege durch diesen Wald. Sie können ihn also von unterschiedlichsten Seiten betreten und das ist ein erster Unterschied zu einem normalen Buch. Ein Buch, das fängt man normalerweise am Anfang an und hört am Ende auf. Die Bibel können Sie wo auch immer beginnen. Das heißt, diesen Wald können Sie von verschiedenen Seiten betreten. Auf jeden Fall, heißt es auch in diesem Buch, betreten Sie in dieser Bibel eine ganz eigene Welt. Es gibt viele Arten von Wäldern darin, sehr dichte, alte, verflochtene Wälder und Waldlichtungen. Nadelwälder und Mischwälder, stark verwachsene und eher lose stehende Baumgruppen. Die Evangelien sind anders als die Bücher der Prophetie. Die Tora ist anders als die Briefe. Jeder Teil eines Waldes besteht zudem aus unterschiedlichen Gewächsen. Vielleicht hohe Bäume, Sträucher, Kräuter, Beeren und Ranken, kurze Texte, lange Texte, epische Texte. Diese Gewächse stehen jedoch nicht abgeschlossen nebeneinander, sondern sie kommunizieren mit ihren Wurzeln untereinander. Und das finde ich so spannend an der Bibel, nicht nur die unmittelbar angrenzenden Texte, sondern alle Texte in der Bibel sind verflochten. Die biblischen Texte sind verflochten und beziehen sich aufeinander und sie alle gemeinsam bilden einen Lebensraum für Menschen aller Art.
Das Buch Wege durch den Bibelwald will den Leserinnen und Lesern die Schönheit des Bibelwaldes näherbringen. Um was es inhaltlich dabei geht, darauf gibt Elisabeth Birnbaum, die Direktorin des katholischen Bibelwerks, nun Antwort.
Der erste Teil stimmt sie gedanklich in den Bibelwald ein. Was macht einen Wald zum Wald? Worin besteht sein Reiz? Was zeichnet ihn aus? Der zweite Teil behandelt die wichtigsten Pflanzenarten, sprich Textsorten, die sie in diesem Wald antreffen. Sie werden staunen, wie groß die Pflanzenvielfalt im Bibelwald ist. Wer die Augen ein wenig für die Charakteristika der unterschiedlichen Pflanzen öffnet, wird ihre Schönheit noch viel bewusster erleben können. Der dritte Teil gibt Ihnen praktische Tipps für Ihren Gang durch den Bibelwald und zeigt Ihnen einige der schönsten Routen. Und der vierte Teil ist als Lektüre gedacht, wenn Sie auf Ihrem Weg durch den Wald einmal Rast machen, wenn Sie die Seele baumeln lassen und zum Himmel hinaufsehen möchten.
Warum lohnt es sich, die wichtigsten Pflanzen bzw. umgelegt auf das Buch Textsorten des Bibelwaldes zu kennen?
Ganz einfach, um bei der Metapher des Waldes zu bleiben, einen Bärlauch kann man essen, ein Maiglöckchen ist giftig. Eine Verwechslung ist gefährlich. Genauso gefährlich ist es, ein Gleichnis mit einem historischen Tatsachenbericht zu verwechseln. Wer zum Beispiel eine Ausgrabung beginnt, um Knochen des barmherzigen Vaters zu finden, der dem verlorenen Sohn verzeiht, wird scheitern. Wer versteht, was ein Gleichnis will und kann und was nicht, der wird die tiefe Wahrheit des Gleichnisses erkennen und schätzen. Selbstverständlich kann nicht nur der Bibelwald, sondern auch dieses Buch an unterschiedlichen Orten betreten werden. Sie müssen es nicht von Anfang bis Schluss lesen, sondern können bei dem Teil beginnen, der Sie gerade jetzt anspringt. Wenn Sie sich also lieber gleich auf den Weg machen wollen, fangen Sie bei Teil 3 an, bei den Wanderrouten, und blättern später gegebenenfalls auf einen vorhergehenden Teil zurück, um die Pflanzen, die Sie am Weg finden, näher kennenzulernen. Oder Sie beginnen mit einer ausgedehnten Mußestunde im Wald und schmökern dazu im vierten Teil des Buches. Viele Wege führen in den Wald. Das Wichtigste ist, dass Sie sich aufmachen in die Bibel und gehen.
Ein Beispiel, der Thora-Urwald. Dieser ist kein großer Wald, aber er gehört zum ältesten Teil des Bibelwaldes.
Er strahlt eine gewisse Autorität aus, wirkt aber dennoch einladend. Je näher man dem Wald kommt, desto mehr erkennt man, wie sehr die Pflanzen darin verflochten, überwachsen und miteinander verbunden sind. Und die vielen Pflanzen, die sich über Jahrhunderte übereinander, ineinander und umeinander verschlungen haben, machen es oft unmöglich zu erkennen, wo die eine Pflanze anfängt und die andere aufhört. Das Dickicht ist so groß wie die Bandbreite der Meinungen über dessen Entstehung. Und trotzdem ist der Weg durch diesen Wald nicht schwer, sondern faszinierend.
Eine Pflanze dieses Urwalds ist der Prinzipien-Efeu, so Elisabeth Birnbaum.
Sie wissen, was Efeu ist. Efeu wächst gern auf Bäumen. Wenn er groß genug ist, erkennt man den darunter wachsenden Baum nicht mehr. Er wird oft als Gefahr für den Baum angesehen, doch zu Unrecht. Großen, gesunden Bäumen schadet Efeu nicht, ganz im Gegenteil. Und er sieht schön aus. Der Baum erhält dadurch ein völlig neues, immergrünes Aussehen, auch und gerade am Stamm. Der Prinzipien-Efeu im Bibelwald ist eine Erzählung, die einfach klingt, aber grundlegende Wahrheiten und prinzipielle Aussagen unter sich birgt. Denken Sie an die Schöpfungserzählungen. Denken Sie an die Erzählung von der Sintflut. Die biblischen Erzählungen haben einen Haftpunkt in Glaubenswahrheiten oder eingewurzelten Erfahrungen. So unterscheiden sie sich auch von den Fantasiewildwüchsen. Aber Prinzipien-Efeu ist Gift für Faktensucher und Logikanbeter. Der Efeu ist nicht identisch mit dem Stamm des Baumes. Die Erzählung verdeutlicht die Prinzipien, verbirgt damit aber auch die darunterliegenden historischen, politischen oder literarischen Haftpunkte. Mit der faktenbasierten Historienpflanze sollte der Prinzipien-Efeu also nicht verwechselt werden. Wer also nur an der äußeren Erzählung hängen bleibt und sie für einen historischen Bericht hält, wird die Balken der Arche suchen oder ein Operationsprotokoll der Entnahme der Frau aus dem Menschen Adam suchen, und das kann sich schädlich auswirken. Für spirituelle, theologische und philosophische Himmelsvögel bietet die Pflanze jedoch wertvolle Nahrung. Und Ästheten bewundern den Prinzipien-Efeu für seine wunderbare erzählerische Ausgestaltung von tief verwurzelten Glaubenswahrheiten und vom harten Stammeskern des jüdisch-christlichen Glaubens.
Damit wir ein wenig vom Wort wegkommen, wird in der Folge Elisabeth Birnbaum gesangsmäßig in die Welt der Bibel einführen. Das nicht ohne Grund, denn die studierte Theologin ist auch ausgebildet in Gesang, Operette, Musical sowie Lied und Oratorium. Im Folgenden geht es um Stammbäume, abgeleitet vom Buch Numeri. Mit dem Akkordeon begleitet Thomas Vogler.
Der Jakob hat 12 Buben, den Dan, den Simeon, den Issachar, den Ruben, Gad, Ascher, Sebulon, Naphtali, Levi, Juda, der Josef kommt dazu da, mit Benjamin als Bruder und allerjüngsten Sohn. Und jeder von den Söhnen vermehrte sich und will, so wurden aus 12 Tönen ne Stammesymphonie, die Namen all die Schönen von allen Enkelsöhnen. Ich könnt mich dran gewöhnen, es klingt mir wie Poesie. Und wer sie noch nicht alle kennt, schlag nach bei Numeri. Henochitta, Halluliter, Hetzroniter und Karmiter, das war nur die Rubeniter. Dazu kommen die Gattiter, Zifioniter und Hakiter, die Schuniter und Osniter, Aroditer, Areliter, auch Eriter sind Gattiter. Dazu noch die Simeoniter, Jemueliter, Jemeniter, Jacheniter, Serachiter und Schauliter, das sind alle Simeoniter. Weiters die Issachariter, Tolaiter, Puvaniter, Jaschubiter, Schimruniter, das sind die Issachariter, der Rest die Buchnumeri.
Ein gesungener Zugang in die Bibelwelt. Wir machen aber weiter im Bibelwald mit Elisabeth Birnbaum, der Direktorin des katholischen Bibelwerks. Denn neben dem schon erwähnten Tora-Urwald gibt es noch andere Wälder, zum Beispiel den Propheten-Nadelwald, die Weisheitslichtung, einen Evangelien-Obstgarten, jeder so Birnbaum mit einer anderen Stimmung.
Der Propheten-Nadelwald ist eher düster, dafür aber kräftig und würzig. Die Weisheitslichtung hat ebenso büschelweise ihre Psalmbeeren oder Sprichwörter, Heilkräuter. Und damit muss man natürlich anders umgehen als mit den großen, mit Waldreben umgebenen Baumgruppen im Geschichtsdeutungslaubwald.
Und das bringt eine Überleitung zu den unterschiedlichsten Fortbewegungsarten im Bibelwald.
Es gibt ja verschiedene Typen, die sich da im Wald aufhalten und da herumstreifen. Vielleicht finden sie auch sich selbst wieder. Da gibt es zum Beispiel einmal den Schmetterling. Lieben sie es, sich von einzelnen Textblüten inspirieren zu lassen und davon ausgehend ihre eigenen Gedanken, ihre Kreativität oder Spiritualität frei zu entfalten? Dann sind sie offenbar ein Schmetterling und dann würden sie mit der Bibel eher spirituell oder kreativ umgehen wollen. Oder sind sie ein Eichhörnchen? Klettern sie gerne geschichtliche Entwicklungen entlang, den Stamm hinauf oder suchen nach ausgefallenen Ideen, die sie selbst oder andere einmal eingegraben haben? Dann sind sie ein Eichhörnchen und interessieren sich vermutlich am meisten für die Rezeptions- und Auslegungsgeschichte. Oder sind sie ein Hase? Haben Sie Freude daran, möglichst viele Gegenden zu durchstreifen, um sich dann mühelos darin zurechtzufinden? Sind Sie ausdauernd und wendig? Das wäre der Zugang der Bibelkunde und der Bibeltheologie. Oder, mein Lieblingstier, sind Sie ein Maulwurf? Möchten Sie wissen, wie alles mit allem zusammenhängt und die Eigenart, die grundlegenden Merkmale jeder Spezies besonders gut kennenlernen? Sind wissensdurstig und gründlich? Das wäre der Zugang der literaturwissenschaftlichen Bibelauslegung, die sich eben für die Textsorten und Verflechtungen interessiert. Oder sind Sie vielleicht sogar ein Specht? Treibt Sie die Liebe zum Detail, klopfen immer am selben Punkt und scheuen sich nicht vor mühevoller Kleinarbeit? Möchten Sie genau herausfinden, was hinter so einer Wortwurzel liegt und wie, was, wann entstanden ist? Dann sind sie in der historisch-kritischen Auslegung richtig. Und nicht jedes Tier liebt natürlich jeden Waldteil gleichermaßen. Zum Beispiel dieser Geschichtsdeutungslaubwald, nicht? Das sind die Bücher der Geschichte des Volkes Gottes. Es ist so umfangreich mit Namen und Geschehnissen überhäuft, dass sie da als Specht oder Schmetterling nicht sehr weit kommen. Hier hat der Hase oder der Maulwurf einen echten Vorteil, weil beide sich gerne einen Überblick verschaffen. Vom Einzug ins Land bis ins babylonische Exil und wieder zurück und weiter bis in die hellenistische Zeit. Spannende Geschichtsbücher, fast 1000 Jahre Geschichte. Aber auch da geht es nicht um Berichterstattung, sondern wie der Name schon sagt, um Deutung der Katastrophen, die da passiert sind. Wir versuchen jetzt auch wie ein Hase quer durch die 16 Geschichtsbücher zu jagen und entdecken dabei, wenn Sie eben diesen Überblick haben, dass es eigentlich immer um die gleichen Themen geht.
Jetzt wird es wieder aktiv, denn im folgenden Bibelsong von Elisabeth Birnbaum geht es um pantomimische Bewegungen, ob ein Kreuz vor der Brust oder auch ein Daumen hoch.
So viele Fakten zählen die Geschichtsbücher uns auf und schildern den Verlauf von Schlachten uns zuhauf. Doch eigentlich läuft's immer nach dem gleichen Muster ab und das lässt sich erzählen kurz und knapp. Das Volk zieht ein in Land und könnt in Frieden wohnen, doch hört es leider nicht auf Gott und sein Gebot. Drum kann selbst Gott es irgendwann nicht mehr verschonen. Es wird von kriegerischer Feindesmacht bedroht. Erst sind's Philister, die es grausam unterdrücken. Das Volk ruft flehentlich zu Gott in seiner Qual. Er möge ihm verzeihen und einen Retter schicken. Und Gott befreit sein Volk ein allerletztes Mal. Der Feind zieht ab, das Volk könnt jetzt in Frieden wohnen. Doch leider hört es nicht auf Gott und sein Gebot. Drum kann auch Gott es irgendwann nicht mehr verschonen. Es wird von kriegerischer Feindesmacht bedroht. Jetzt sind's Assyrer, die es grausam unterdrücken. Das Volk ruft flehentlich zu Gott in seiner Qual. Er möge ihm verzeihen und einen Retter schicken. Und Gott befreit das Volk ein allerletztes Mal. Jetzt könnt das Volk ja endlich doch in Frieden wohnen. Doch leider hört es nicht auf Gott und sein Gebot. Drum kann auch er es irgendwann nicht mehr verschonen. Es wird von kriegerischer Feindesmacht bedroht. Und diesmal scheint die alte Taktik nicht zu glücken. Das Volk verliert das Reich, den Tempel und den Thron, weil Babylon ja nicht nur grausam unterdrücken, sie deportieren auch das Volk nach Babylon.
Der Propheten Nadelwald in den Wegen durch den Bibelwald ist mit dem Geschichtsdeutungslaubwald eng verflochten. Denn die Propheten, so Elisabeth Birnbaum, tun nichts anderes als das, was im Laubwald passiert, zu deuten und zu kommentieren. Einer der Propheten, der es mit den Assyrern zu tun bekommt, ist der Prophet Jona, ein Schriftprophet. Wer ihn näher kennenlernen möchte, ihm widmet sich Elisabeth Birnbaum bei der kommenden Langen Nacht der Kirchen am 29. Mai und dann auch beim Bibelpfad in der Wiener Innenstadt am 25. September. Aber zurück zum Buch Wege durch den Bibelwald, erschienen im Wiener Domverlag, 208 Seiten mit einem Preis von 32 Euro.
Nach der Pflanzenkunde im Buch finden Sie also auch ganz konkrete geführte Wege durch den Wald. Vom Sonntagsspaziergang zum Themenweg, zum Beispiel den Themenweg Liebe oder den Themenweg Leid, ein Waldlehrpfad, zum Beispiel zu den Dankpsalmen oder zu den Gleichnissen, bis hin zu Weitwanderwegen, also wenn Sie wie ein Hase gerne weit laufen, oder Wegen, die quer durchs Unterholz führen, die Verflechtungen zwischen Altem und Neuen Testament zeigen. Sie haben dann immer gleich vorne stehen, welche Anforderungen sind da, und dann werden Sie einfach durch diese Texte geführt. Diese Routen sind also zum Einsteigen gut beschrieben und Sie können natürlich dann Ihre Routen auch weiter selbst wählen, wie es bei einem guten Wanderführer ja auch so ist. Ja, warum sollten Sie also das Buch kaufen? Erstens, weil Sie drei Bücher in einem haben: Pflanzenkunde, Wanderführer und spiritueller Wegbegleiter. Weil Sie zweitens Ihre Sammlung an Birnbaumbüchern vervollständigen können. Das macht sich gut im Bücherregal. Drittens, weil Sie das Buch kennenlernen wollen, zu dem es wahrscheinlich bald ein Brettspiel geben wird, in der Hoffnung, dass die Kenntnis des Buches Ihre Gewinnchancen erhöht. Oder viertens, weil es so großartig und wunderbar illustriert ist. Es sieht einfach super aus. Diese Illustrationen sind auch ein Hauptgrund, warum ich so gerne Bücher mit dem Domverlag mache. Sie beinhalten genau den geistreichen Witz und die Pointe, die ich suche. Und der Künstler, der dafür verantwortlich zeichnet, arbeitet im Domverlag. Und so bin ich auf ihn gestoßen, ein echter Glücksfall. David Kassel.
Denn ein Buch lebt nicht vom Text allein. Im Folgenden gibt der Illustrator Einblick in sein Tun.
Dann war die Aufgabe für mich von Elisabeth zum Beispiel, im Buch Genesis geht es um die Beziehung von Mensch und Gott und Welt. Und das ist die schematische Darstellung davon. Hin und wieder, wenn es notwendig war, wurde einem der Männchen eventuell ein Bart umgehängt und einen Stab in die Hand gegeben. Und diesmal war das von Anfang an anders mit dem Bibelwald. Es hat eine poetische Idee. Es ist die Bibel, keine Bibliothek, sondern ein lebendiger Organismus. Und wen schicken wir da rein?
Beide, David Kassel und Elisabeth Birnbaum, sind ein eingespieltes Team. Denn sie haben im Wiener Domverlag schon die Crashkurse zum Alten und Neuen Testament gemacht, wie auch das Who is Who der Bibel. Und die Bibel ist eine Forelle mit 11 Gängen zum gesunden Bibelverständnis. Hier ein Talk der beiden.
Woran bist du am längsten gesessen? Was hat dir am meisten Kopfzerbrechen gemacht? Was war am schwierigsten?
Inzwischen sind wir routiniert. Es waren die üblichen Probleme. Was mir immer wieder was dazwischen kommt, ist, ich bin kein Theologe. Meine Wahrnehmung der Bibel oder mein Wissen von der Bibel ist geprägt von katholischer Tradition, von der Ikonografie und so weiter, während es hier bei unseren Büchern immer um den Text selber geht. Weg von historischem Ballast, der für sich auch seine Schönheit hat, aber in diesen Büchern geht es um die Ursprungsideen. Und das war wie immer die Herausforderung, wenn es dann heißt, nein, wir können nicht Adam und Eva abbilden, wir machen jetzt ein Dreieck. Und das ist das Richtigere zum Beispiel. Also, aber ich weiß gar nicht, woran haben wir am längsten diskutiert? Es gab keine großen Streitpunkte, glaube ich.
Wir kommen in den Wegen durch den Bibelwald zum Kapitel Sonntagsausflüge. Autorin Elisabeth Birnbaum verrät dazu.
Sonntagsausflüge zeichnen sich dadurch aus, dass der Weg 4 Texte aus unterschiedlichen Teilen des Bibelwaldes verbindet. Der erste Text stammt meist aus dem Alten Testament, der zweite ist ein Psalm, der dritte ein Brief und der vierte und wichtigste ein Evangeliumsabschnitt. Dadurch bleibt man nicht in einer einheitlichen Umgebung, sondern wechselt Zeiten, Orte, Zusammenhänge und Perspektiven. Der Unterschied zum Themenweg oder Waldlehrpfad liegt darin, dass diese Texte nicht in ihrer ursprünglichen Umgebung belassen werden, sondern schon vor Jahrhunderten aus ihrer eigentlichen Umgebung entnommen, teilweise zusammengestutzt und gemeinsam an einen Ort oder eine Blumenvase namens Leseordnung verpflanzt wurden. Die hier vorgestellten Sonntagsausflüge entstammen der katholischen Tradition. Es gibt aber auch in der anglikanischen, in der orthodoxen und zum Teil in evangelischen Traditionen solche festgefügten Leseordnungen. Wichtigster Bestandteil dieser Neuzusammenstellung ist jeweils die Frucht des Evangelienobstgartens. Zu dieser Frucht werden 3 weitere, möglichst passende Pflanzen ausgesucht. Die erste meist aus dem Waldteil Altes Testament, die zweite ist immer eine Psalmbeere und die dritte eine Briefbirke. Vor allem die ersten beiden werden geschmacklich und größenmäßig an die Evangeliumsfrucht angepasst. Wenn die Evangeliumsfrucht des Sonntags beispielsweise ein Pfirsich ist, wird darauf geachtet, dass das Harz des Prophetienadelbaums eine Pfirsichnote erhält und die Psalmbeere nicht zu dominant oder gar bitter schmeckt. Und dazu werden Teile herausgeschnitten oder neu geordnet, bis alles leicht nach Pfirsich schmeckt. Und notfalls hilft man mit dem Duftöl des Kehrverses oder des Rufes vor dem Evangelium nach. Und so entstand für jeden Sonn- und Feiertag je ein neu gezüchtetes Gewächs, das im Gottesdienst verkostet werden kann.
Soweit ein akustischer Einblick in das Buch Wege durch den Bibelwald von Elisabeth Birnbaum mit Illustrationen von David Kassel, erschienen im Wiener Domverlag. Alle Infos unter domverlag.at. Beschließen tun wir diese Sendung noch einmal mit der singenden Direktorin des katholischen Bibelwerks.
Und wenn manche Priester und Gottesdienstleiterinnen doch einmal irrtümlich im Prophetennadelwald oder im Tora-Urwald landen, dann tragen sie immer ihr Evangeliumsduftöl mit und beträufeln damit alle Pflanzen. Und dann riecht für sie jeder Prophetentext, jede Urgeschichte immer gleich nach Jesus. Und manche vergessen irgendwann völlig, dass es im Bibelwald noch irgendetwas anderes gibt als Jesus und lesen aus allen Bibeltexten die gleiche Botschaft. Und wenn Sie das dann noch mehr einengen, dann entsteht das, was wir dann jetzt in unserem letzten Lied hören. Ich übertreibe dabei natürlich schamlos, denn diese solche extremen Predigten, das würde ja fast schon eine Verfälschung sein und sowas gibt es natürlich bei Predigenden nie. Oder kennen Sie schlechte Predigten? Also, ich glaube nicht, oder? Also wie es klingt, wenn ein Priester, eine Wortgottesdienstleiterin das Gefühl hat, alles auf eine Botschaft, eine mit dem Evangeliumsduft parfümierte Botschaft hin einengen muss.
Die Predigt ist mir keine Last, weil meine Botschaft immer passt. Wenn der Kain seinen Bruder ermordet, sag ich, Jesus liebt dich. Und wenn Noach der Sintflut entkommt, sag ich auch, Jesus liebt dich. Wenn der Turmbau zu Babel scheitert, dann meint die Bibel damit, Jesus liebt dich. Wenn der Abraham sich beschneiden lässt, dann beweist das ganz klar, Jesus liebt dich. Wenn der Jakob den Esau betrügt, zeigt uns das, Jesus liebt dich. Das genügt doch an Botschaft den Gläubigen ohnehin meist. Ganz egal, was du predigst, sag einfach am Schluss, Jesus liebt dich. Und wenn er's einmal nicht tut, dann tut es der Heilige Geist. Spricht Kohelet von Nichtigkeit, meint er im Grund, Jesus liebt dich. Und das Speisengesetz in Levitikus meint, Jesus liebt dich. Wenn die Judith in Holofernes um seinen Kopf meint, meint das, Jesus liebt dich. Und wird Luzifer in die Hölle hinabgestürzt, sagt uns das, Jesus liebt dich. Jeder einzelne Abschnitt der Bibel erzählt, Jesus liebt dich. Und sagt sie es nicht wörtlich, dann sagt sie es in Allegorien. Drum egal welche Lesung, es geht nur um eins, Jesus liebt dich. Von der Schöpfung bis zur Offenbarung, mehr steht da nicht.